So war der Sommer, Neues im Herbst. Der Herbst ist da und anstatt auf den Straßen abzuhängen und mit Freunden ein Bier zu trinken, wird es wieder Zeit, sich mit der Katze auf dem Sofa in eine Decke zu kuscheln und das Serienuniversum nach neuen, vielversprechenden Serien zu scannen. Doch bevor wir zu den ganz neuen Serien kommen, die sommerliche Midseason brachte uns die dritte Staffel von United States of Tara, in der alle Erzählstränge und innerfamiliären Konflikte zunehmend dramatischer wurden. Ein offenes Ende ließ trotzdem vorsichtigen Optimismus für Tara, die von einer multiplen Persönlichkeitsstörung betroffene Protagonistin, keimen. Die bislang beste, leider aber auch letzte Season.
Nurse Jackie, bisher immer im Doppelpack mit United States of Tara ausgestrahlt, überzeugte uns nicht ganz. Jackies Doppelleben als medikamentenabhängige Krankenschwester, die in den ersten beiden Staffeln zwischen Affäre und Familienleben entlangschlitterte, ließ uns zwar nicht gelangweilt, aber auch nicht mit überraschenden Wendungen zurück. Der Cliffhanger des Season-Finales, der hier natürlich nicht verraten werden darf, eröffnete dann aber neue Wege für interessante Entwicklungen, die auf eine gute vierte Staffel hoffen lassen, die Serie zu neuen Höhenflügen führen könnten.
Gut unterhalten hat uns das Klee Project, in dem für eine Rolle in Klee, ähnlich wie in anderen Castingshows, verschiedene Kandidatinnen nicht nur gegen, sondern auch miteinander antraten. Wohltuend war dabei, dass die sonst zu entwürdigende Zurichtung und Nominierung hier keine Rolle spielten und die TeilnehmerInnen mit großem Respekt behandelt wurden. Folgerichtig gab es dann im Finale überraschenderweise zwei Sieger und auch die beiden anderen Finalistinnen wurden mit wenigstens kleinen Gastrollen belohnt.
Das war also der Sommer. Angekündigt waren ja für die Fall Season 2011 eine ganze Menge von Serien, die auf dem Erfolg von Mad Men aufbauen in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts spielen würden, ergänzt um einige Remakes erfolgreicher Serien aus dem letzten Jahrhundert. Nun hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, einige unserer Befürchtungen wurden bestätigt, aber es gab auch positive Überraschungen. Zum Glück bringt die Unterschätzung der Intelligenz von FernsehzuschauerInnen, die hierzulande als Begründung für die immerwährende Flut von schlechten Formaten herhalten muss, in der US-amerikanischen Fernsehlandschaft nicht immer das gewünschte Ergebnis.
Charlie's Angels wurde nach nur 4 ausgestrahlten Folgen abgesetzt. Im Vorfeld waren bereits erhebliche Zweifel laut geworden, ob eine Serie nach einem schlechten Film auf Grundlage einer in den 1970er Jahren erfolgreichen Serie irgendwie interessant sein könnte. Vernichtend waren dann die Urteile, die an der Zurechnungsfähigkeit eines schauspielerisch unmöglichen Casts und konfusen Plots verzweifelten.
Klar auf der Welle von Mad Men schwimmend, wurde The Playboy Club als provokative neue Serie angekündigt. Nachdem Mad Men sich mit den Umbrüchen der US-amerikanischen Gesellschaft und auch dem verändernden Rollenbild der Frauen auseinandersetzt und dieser Subplot eine Komplexität zeigt, die weit über die Vorgänge in der Werbeagentur reichen, fühlten sich die Macher des Playboy Club verpflichtet, in ihrem Club den immanenten Sexismus der Serie mit den Hinweisen auf die Stärke von Frauen und die Möglichkeiten auf ihre Selbstverwirklichung im Club zu entkräften. Viel mehr als das Argument Gehalt, dass hier Frauen in weit größere Höhe als damals sonst üblich gezahlt wird, fällt den Serienautoren jedoch nicht ein. Am Anfang des Piloten bekommen wir von der Stimme aus dem Off erklärt, dass hier Fantasien Realität wurden. Folgerichtig wird eine der Frauen direkt im Anschluss Opfer einer versuchten Vergewaltigung, derer sie sich nur durch den Totschlag ihres Angreifers mit einem Stöckelschuh erwehren kann. Und auch, wenn folgender Dialog einfach eine beschissene Einstellung gegenüber den Frauen im Club widerspiegelt. Finden wir das unterhaltsam? Natürlich nicht. Thank you for asking.
Any idea what it's like watching your girlfriend get hit on by every guy in the club every night?
Yep. That's why I married her. Got her pregnant and ugly.
Gegen Ende des Piloten wird es richtig zynisch. Während uns die gespielte Stimme des Playboy-Gründers Hefner allen Ernstes weismachen möchte, Bunnies were the only woman who could be what they want, sehen und hören wir im Hintergrund Tina Turner, schemenhaft ist auch ihr Mann Ike zu erkennen. Die Gewalttätigkeit ihrer Ehe, in der Tina Turner von ihrem Ehemann geschlagen und vergewaltigt wurde, ist bekannt. Nicht nur uns wurde dabei schlecht. Auch die Rechtfertigungsversuche, die Möglichkeit des Geldverdienens und daraus resultierender wirtschaftlicher Unabhängigkeit als eine Spielart des feministischen Kampfes zu verkaufen, scheiterte. Nach 3 Episoden wurde die Serie abgesetzt.
Auch die Serie Pan Am ist in den 1960er Jahren angesiedelt und verfolgt das Schicksal einiger Stewardessen. Während die ersten Spots mit Lines wie »Sie machen alles« und »Sie machen es in 30.000 Fuß Höhe« das Schlimmste vermuten ließen, waren wir dann doch überrascht. Neben den Stewardessen, die ihren Job als Möglichkeit für die Suche nach einem Ehemann verstehen, sind die Protagonistinnen dann doch komplexer gezeichnet. So sehen wir Maggie Ryan, gespielt von Christina Ricci, zuerst in ihrem Brooklyner Apartment vor einem Bücherregal, in dem auch Hegel und Marx stehen, die erklärt: Ich sehe die Welt, um sie zu ändern. Kelly Garner spielt als Kate Cameron eine dreisprachige, starke Frau, die in der Pilotfolge vom CIA als Undercover-Agentin für Kurierdienste verpflichtet wird. Sie akzeptiert.
Mr. Anderson, people have underestimated me my entire life. And they've been wrong.
Kate hat auch ihrer Schwester Laura geholfen, kurz vor ihrer Hochzeit zu entfliehen, die nun ebenfalls als Stewardess unterwegs ist. Teil der Story ist immer auch der historische Hintergrund, seien es die Schlacht in der Schweinebucht oder Kennedys berühmte Rede mit dem Slogan »Ich bin ein Berliner«. Hier wird deutlich, dass Westdeutschland als Alliierte im Kalten Krieg gebraucht wurde und damit die Nazi-Verbrechen im politischen Tagesgeschäft vergessen waren. Colette Wallois, eine französische Stewardess, von Karine Vaness als vierte der Protagonistinnen dargestellt, die als einzige ihrer Familie die Okkupation Frankreichs durch die Deutschen überlebte, verweist auf diesen Zusammenhang. Auf einem Botschaftsempfang in Berlin, auf dem die anderen unbedingt den US-amerikanischen Präsidenten treffen wollen, sorgt sie für unbehagliche Gesichter der Diplomaten, als sie mit brüchiger Stimme die erste Strophe der deutschen Nationalhymne »Deutschland, Deutschland über alles« singt. Wir sind gespannt, wie die deutsche Synchronisation damit umgehen wird, falls die Serie hierzulande ausgestrahlt wird.
Die zwei männlichen Protagonisten bleiben eher blass im Hintergrund. Es gibt viele Verweise auf die tatsächliche Situation der Frauen jener Zeit. Entwürdigende Gewichtskontrollen, Kleidungsvorschriften, der Verlust des Jobs bei einer Heirat. Dennoch haben die ersten ausgestrahlten Folgen von Pan Am unser Interesse geweckt. Wir werden sehen, ob sich eine tiefere Interpretation der Serie für Previously lohnt. Oder ob Pan Am uns einfach unterhalten wird und die Zusammenfassung von Stacey Wilson, Senior Editor beim Hollywood Reporter, eigentlich bereits alles gesagt hat. Zitat: Diese Charaktere an der Frontlinie des Sexismus zu sehen, erfüllt mich mit Schock und Erleichterung. Es gibt uns die Möglichkeit, die Errungenschaften unserer Zeit wirklich zu schätzen.
Gefeiert wurde ja im Vorfeld der im Vergleich zur letzten Season stark gestiegene Anteil von weiblichen Serienautoren und die wesentlich höhere Anzahl von weiblichen Hauptdarstellerinnen. Natürlich ist Weiblichkeit erst einmal kein Qualitätsmerkmal. Wir hatten jedoch die Hoffnung, dass eine ausgewogenere Verteilung eine größere Anzahl auch für uns interessanter Seriensujets hervorbringen möge. Dies bezog sich auf Comedies, die weiter auf dem Vormarsch sind.
Auf feministischen Seiten und in TV-Foren freuten sich alle auf die neue Comedy Whitney. Geschrieben hat und gleichzeitig die Hauptrolle spielt die amerikanische Komikerin Whitney Cummings. In der Serie porträtiert sie die weibliche Hälfte eines Paares, das beschlossen hat, das Leben zwar gemeinsam, aber ohne Trauschein zu verbringen. Wir haben die Pilotfolge geschaut und hatten genug. Total Crap. Auf der Hochzeit einer Freundin hört Whitney, dass Sex die Beziehung jung hält. Anschließend sehen wir ihr dann beim verzweifelten Suchen nach Reizwäsche zu. Hören blöde Dialoge. Ach, wenn es nicht so schlecht wäre, könnte man in Ruhe schlafen.
Up All Night bringt uns ein Wiedersehen mit Christina Applegate, die durch ihre Darstellung der Kelly Bundy weltberühmt wurde. In der neuen Comedy spielt sie eine Frau, die mit Freude ihre berufliche Karriere verfolgt, nie Kinder wollte und nun doch Nachwuchs bekommt. Wenn man es unterhaltsam findet, wie ein Ehepaar als Begründung für das Baby den angsterfüllten Dialog über Personen, die ohne Kinder im Alter allein sind, führt, oder wie sie deppert versuchen, gegenüber ihren als cool empfundenen Nachbarn die eigene Hipness durch Pimpen ihrer Facebook-Seite zu steigern. Verschwendete Lebenszeit. Unlustig und langweilig.
Zurzeit am erfolgreichsten ist The New Girl. Geschrieben wurde die Comedy von Liz Merriweather. Zooey Deschanel porträtiert Jazz, eine Grundschullehrerin, die kein Glück in der Liebe hat. Nach ihrem jüngsten Beziehungsende zieht sie in eine WG mit drei Männern. Idee der Comedy soll sein, dass sie durch die Nähe zum anderen Geschlecht langsam beginnt, Männer zu verstehen. Die bisher ausgestrahlten Folgen sind nach dem stets gleichen Muster aufgebaut. Die seltsame Jazz, die schiefe falsche Zähne lustig findet und häufig plötzlich zu singen anfängt und darauf besteht, dass sie so toll ist, wie sie eben ist, wird dann von den Jungs in irgendeine Rolle gepresst, die ihr helfen soll. Das funktioniert dann natürlich nicht. Es gibt Verwerfungen, dann verzeihen sich alle und zum Schluss haben alle Verständnis.
Auch nicht subtil, dafür wenigstens unterhaltsam, ist die Sitcom Two Broke Girls. Brooklyn, ein Diner, eine arme Kellnerin, Max, die sich mehr schlecht als recht durchschlägt. Dazu eine ehemals reiche Tochter, Caroline, die aus Scham über den an Madoff erinnernden Vater nach Brooklyn flüchtet und bei Max unterschlüpft. Auch hier sind die Folgen streng schematisch aufgebaut. Zu Beginn gibt es stets Auseinandersetzungen zwischen Max und Gästen des Diners. Den tollen Start der Pilotfolge möchten wir euch nicht vorenthalten.
Excuse me. Waitress. Dude.
Hi, what can I get you?
We need some...
Is that annoying? Is that obnoxious and rude? Would you find it distracting if someone did that to you while you were working? Oh, you don't have a job, sorry.
Damn, dude, she burned you.
Oh. No, hipster. No. Do not think we're on the same team. We have nothing in common. I wear knit hats when it's cold out. You wear knit hats because of cold play. You have tattoos to piss off your dad. My dad doesn't know he's my dad. And finally, you think This is the sound that gets you service. I think this is the sound that dries up my vagina.
The other waitress disappeared. The Russian one? We need horseradish. Please.
That, ladies, is how you treat a waitress.
Was in allen als weiblich konnotierten neuen Serien auffällt. Die Darstellerinnen sind alle weiß und jung und passen in die gängigen Klischees dessen, was als gut aussehend gilt. Als Erfolg können wir es nicht werten, wenn der vermeintliche Humor dann auch noch alten Mustern folgt. Die Kopie traditioneller patriarchaler Konzepte durch Frauen macht diese nicht besser. Doch verzagt nicht. Es gibt alte Serien, die wieder anlaufen und noch einige neue, für die heute nicht genug Platz ist und die vielleicht nicht überragend sind, aber als Guilty Pleasures trotzdem taugen.